Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute der dritte Teil unserer Serie Lesen in Zukunft. Zur Frage, was wird in Zukunft gelesen? Die Antworten darauf sind unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Was in Zukunft gelesen wird, hängt sicher zu einem großen Teil davon ab, was die heutigen Jugendlichen lesen und wie ihr Lektüregeschmack geprägt wird in der Schule und in der Freizeit. Gibt es da noch einen Lektürekanon? Oder gilt für jung wie für alt immer mehr, viele Geschmäcker, viele Lektüren? Barbara Basting hat sich auf die Suche nach Trends und Tendenzen gemacht und dazu verschiedene Expertinnen und Experten befragt.
Fangen wir mal damit an, was heute generell so gelesen wird. Die trockenste, aber zuverlässigste Auskunft bietet die Buchhandelsstatistik. Geführt wird sie vom wichtigsten Verband der deutschsprachigen Buchbranche, dem Börsenverein des deutschen Buchhandels. Pressesprecherin Claudia Paul beantwortet am Telefon die Frage, was das Publikum heute am liebsten liest.
Also ein großer Trend sind ganz klar Bücher aus dem Fantasy-Bereich. Wenn ich mir so die Bestsellerliste des letzten Jahrzehnts anschaue, dann finden Sie ganz weit oben Harry Potter, Sie finden die Bücher von Cornelia Funke oder eben auch Stephanie Meyer, diese Biss-Reihe.
Sie sagen in den letzten 10 Jahren, das heißt, da hat sich nicht groß etwas verändert, das heißt, Harry Potter gab die Initialzündung und dann ging die Fantasy-Welle los?
Ich denke mal, Fantasy war schon immer ein Thema, aber durch Harry Potter ist es wirklich zu einem riesengroßen Sog geworden.
Gibt's denn da neben Fantasy noch andere Trends?
Natürlich gibt's noch weitere Trends über Fantasy hinaus. Also am allerbeliebtesten sind Krimis. Krimis und Spannungsliteratur. Über die Hälfte der Leserinnen und Leser stürzen sich genau auf diesen Bereich. Und dann an zweiter Stelle kommen schon die Sachbücher. Auch so knapp die Hälfte der Leser, die schmökert gern in diesen eher informativen Dingen. Und da ist so wenn ich mir so das Buch vom letzten Jahrzehnt angucke, was am häufigsten verkauft wurde, dann war das von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, das steht ganz oben auf der Liste.
Wenn man jetzt in eine landläufige Buchhandlung geht, hat man auch den Eindruck, dass die Ratgeberliteratur oder alles, was so rund um den Bereich Haushalt, Kochen und so weiter geht, dass das auch ziemlich boomt. Können Sie diesen Trend auch bestätigen?
Ja, diesen Trend der Kochbücher, den kann ich bestätigen. Da gibt es sehr viele auf dem Markt und die werden mittlerweile natürlich auch über Personen, über Köche sehr gut verkauft. Also man identifiziert sich mit diesen Köchen, die man auch im Fernsehen sieht. Deshalb liegt sicherlich auch an der dritten Stelle der Beliebtheitsskala die Back- und Kochbücher.
All diese Trends bestätigt jeder Besuch in einer größeren Buchhandlung. Dort lässt sich auch der Siegeszug der Bestsellerlisten beobachten. Claudia Paul vom Börsenverein des deutschen Buchhandels bestätigt ihn.
Bestsellerlisten waren schon immer sehr wichtig. Bestsellerlisten werden sicherlich in den nächsten Jahren auch noch wichtiger werden, weil sie bieten für Leser letztlich so eine Orientierung. Im Buchhandel werden dann die Bestseller präsentiert. Leser greifen gerne darauf zurück. Und das Ganze führt schon so ein bisschen dazu, dass letztendlich es eine Verschiebung gibt zu immer mehr Titeln, die sehr stark verkauft werden und zu anderen Titeln, die eher weniger verkauft werden.
Kann man denn sagen, dass die Bestsellerlisten da ein Stück weit die traditionelle Buchkritik, die Literaturkritik ablösen?
Vielleicht kann man das anders sagen. Die Leserschaft ist auch sehr breit. Nicht jeder Leser informiert sich in den Feuilletons über Buchbesprechungen. Dort finden Sie ja auch nicht unbedingt den Krimi für die U-Bahn. Und insofern in diesem Bereich, da sind Bestseller sicherlich sehr viel wichtiger geworden. Die Literaturkritik hat immer noch für die Leser, denen es auch um tiefe Literatur geht, für die haben diese Rezensionen in den Zeitungen, in den Feuilletons immer noch eine sehr wichtige Aufgabe.
Die Bestsellerlisten haben offenbar den bildungsbürgerlichen Literaturkanon inzwischen abgelöst. Da wollen wir doch mal nachfragen, ob es wenigstens noch Bruchstücke dieses Kanons gibt. Eine Antwort weiß Philipp Theison, Literaturwissenschaftler an der ETH Zürich.
Es gibt sicher nicht mehr einen Kanon, wie man ihn im 19. Jahrhundert hatte, wo ganz klar war, was draufsteht und wo jeder wusste, daran muss man sich orientieren. Es gibt sicher eine Vielzahl von Kanons. die unterschiedlich bedient werden, die auch aus unterschiedlichen Quellen gefüttert werden. Also ich würde sagen, die Idee des Kanons ist immer noch da. Sie ist aber natürlich stark pluralisiert worden, was auch einfach damit zusammenhängt, dass der Kanon ein Gesellschaftsphänomen ist und die Gesellschaft sich pluralisiert und die Interessen sich pluralisieren und auch vor allem die geistigen Werte sich pluralisieren. Und dementsprechend gibt es eben eine Vielzahl von Kanonbildungen, was eben nicht bedeutet, dass eine Auflösung von Kanon gegeben hat.
Wann hat denn diese Auflösung eigentlich begonnen? Kann man das datieren?
Also genau datieren kann man es natürlich nicht. Man kann aber den Zeitpunkt ausmachen, an dem diese Idee Kanon als bildungsbürgerlicher Orientierungsmaßstab massiv in Frage gestellt wird. Das ist sicher eine Erscheinung gewesen der 60er, 70er Jahre, nicht nur der Literaturwissenschaft, auch der Gesellschaftswissenschaften. Es hängt stark dort damit zusammen, dass eben andere Literaturen entdeckt werden, dass also man weiß auf einmal, was ist eurozentrisch. Nicht in Amerika war eigentlich die Kritik, dass diese Kanonliteratur, das ist eine Literatur von lauter toten, weißen europäischen Männern. Und was ist mit den Frauen, was ist mit den Minderheiten, was ist mit den Nicht-Europäern? Das ist alles dann eben aufgekommen. Man hat im Grunde eine Machtkritik. Also Kanonkritik ist immer eine Machtkritik. Und wer den Kanon kritisiert, der meint natürlich in der Regel ein bestimmtes Gesellschaftsverständnis, das zementiert werden soll über den Kanon.
Reste des Kanons halten sich Philipp Theisson zufolge noch an der Universität und in der Schule. Dennoch wird auch in der breiteren Gesellschaft ab und an der Ruf nach einem Kanon laut. Bücher, die eine Art Lektüre-Kanon vorschlagen und wie sie die Literaturwissenschaftler Harold Bloom oder Dietrich Schwanitz vor einigen Jahren veröffentlicht haben, erregen jeweils viel Aufmerksamkeit.
In dem Moment, in dem Bildung zurückgeht, Orientierung innerhalb der Kultur zurückgeht, ist natürlich die Nachfrage nach dem Kanon immer groß. Nicht Kanon, in Amerika war das so, dass im Grunde die Einführung eines europäischen Kanons in Amerika war letztendlich eine Kulturkritik. Das war nicht eine Manifestation, sondern es war eine Kritik am amerikanischen Bildungswesen, dass man gesagt hat, das ist eigentlich das, was ihr hättet lesen müssen. Das ist eigentlich das, was gegen eure Werte steht und was aber eigentlich wichtig ist in der Weltgeschichte und in der Weltliteratur. Insofern kann man sehen, Kanon ist nicht eindimensional. Nicht? Kanon kann etwas sein, was helfen kann, nicht? Was auch einen Fortschritt herbeiführen kann, was auch ursprünglich helfen sollte. Wenn man sagt, ich will eine neue Gesellschaft bauen, was sollen die Leute lesen? Damit schickt man sie auf einen bestimmten Weg. Ob das eigennützig oder uneigennützig ist, ist eine andere Frage. Aber man gibt ihnen im Grunde eine Orientierung und in Zeiten, die Orientierung brauchen, wird natürlich der Kanon umso wichtiger.
Auch Philipp Theisson bestätigt, dass sich Reste eines zeitgenössischen Kanons am ehesten in den Bestsellerlisten finden.
Man könnte natürlich davon ausgehen, dass der zeitgenössische Kanon eher sowas wie ein Ranking ist. Das Ranking ist im Gegensatz zum Kanon etwas, was sich schneller aktualisiert, nämlich mit den Verkaufszahlen, mit der medialen Aufmerksamkeit. Überhaupt etwas, was viel stärker oberflächengestützt funktioniert. Ich würde sagen, das Leseverhalten orientiert sich viel stärker an solchen Sachen, nicht die man im Internet bei Buchverkaufscentern und so weiter findet, als einem öffentlich ausgetragenen Kanon oder in dem, was in dem Feuilleton als Kanon reklamiert wird. Andererseits bin ich davon überzeugt, dass es immer wieder zu Konjunkturen von Kanonbildungen kommen wird. Also die Leute werden sich nicht auf Dauer damit zufrieden geben, das zu lesen und das zu kaufen, was andere gelesen und gekauft haben, sondern die verlangen immer nach jemandem, der richtet. Und je weniger Orientierung es gibt, wie gesagt, desto schneller kommt der Ruf nach dem Richter und nach dem Kanon. Und dementsprechend würde ich sagen, der Kanon ist immer noch latent da und er wird immer wieder kommen. Er ist allerdings kein Monument. Das ist er nicht mehr sicher.
Der Kanon ist kein Monument mehr, sagt Philipp Theisson. Doch die Universitäten und Schulen sind seiner Ansicht nach die letzten Reservate eines Kanons. Kanon nicht als Leseliste zum Abhaken, sondern als Schnittmenge von literarischen Werken, die zur kulturellen Erbmasse gehören. Und wo sollte diese Erbmasse vermittelt werden, wenn nicht in der Schule? Gehen wir also hier in Reflexe auf DRS2 im Rahmen unserer Serie Lesen in Zukunft mal nachfragen, welche Literatur heute an den Gymnasien vermittelt wird. Elisabeth Stuck, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Bern, ist auch Matura-Expertin und daher am Ball, was die Lektüren junger Menschen betrifft. Und sie hat Folgendes beobachtet.
In der Schweiz hatten wir eine Entwicklung an den Schulen, die eigentlich sehr früh wegging von Lektürelisten, die ganz fix waren für den Unterricht. Im Moment an den Schulen ist es so, dass die Lehrpläne, die sind sehr offen, die definieren Kompetenzen, aber die definieren weniger detailliert als früher die Inhalte. Goethe ist nach wie vor sehr hoch im Kurs, also Werther haben wir sehr häufig wird behandelt. Aber auch die Schweizer, also des 19. Jahrhunderts, Keller. Von den modernen Autoren haben sich einige so als neue Klassiker schon eingebürgert, aber sie sind noch gar nicht so alt. Also es wird sehr oft auch Martin Suter gelesen.
Dennoch staunen Eltern heute manchmal, dass Teenager immer noch dieselben Titel lesen, die sie selber schon vor 30 Jahren in der Schule serviert bekamen. Solche von Friedrich Dürrenmatt oder Max Frisch etwa. Und das, obwohl die Welt sich seither massiv verändert hat. Wie geht das zusammen?
Da gibt's eine Überlegung und da lachen manchmal Leute, wenn ich das sage. Für den Schüler, für die Schülerin ist es das erste Mal, dass sie diesen Text lesen. Das ist nicht ein Argument dafür, dass man nur diese Schulklassiker liest und nichts anderes. Aber um eben zu einer gemeinsamen Auswahl zu kommen, braucht es solche Schulklassiker. Und da braucht es eben auch einen Dürrenmatt. Da gibt's auch interessante Entwicklungen. Die Art, wie man sich dann den Texten annähert, die ändert sich.
Und auch sonst besteht kein Grund zur Sorge. So beobachtet Elisabeth Stuck, dass nicht weniger gelesen wird von den jungen Leuten, nur eben anderes.
Wenn die Schüler selber auslesen können, dann werden manchmal bei den Neuerscheinungen nicht gerade die literarisch innovativsten vielleicht gewählt, weil es dann auch eine Frage wahrscheinlich des Zugangs. Ein Text von Christoph Simon, also mit dieser interessanten Komposition, den muss man bringen als Lehrperson in eine Klasse. Der braucht Vermittlung. Also ich sehe einen großen Unterschied eben in der selbstgewählten Lektüre und in derjenigen, die vermittelt wird.
Dabei wird heute Deutschunterricht nicht in erster Linie als Literaturunterricht verstanden. Es sollen hier vor allem die Kulturtechniken des Lesens und des verständlichen Schreibens vermittelt werden.
Das wird heutzutage interessanterweise nicht alles analytisch geschult, sondern auf eine produktive Weise, indem die Schülerinnen und Schüler selber sehr viel schreiben.
Jugendliche hören heute gerne Hip-Hop und die Slam-Poetry hat gerade bei jungen Leuten einen wahren Siegeszug angetreten. Wie steht es denn mit Lyrik in der Schule? Werden da zum Beispiel noch Gedichte auswendig gelernt? Elisabeth Stuck ist erst einmal amüsiert.
Ich habe 10 Jahre an der Uni Freiburg gelehrt. Und da hatten wir so eine interessante Lektüreliste, die war zusammengestellt aus einer Erhebung, also so wie aus einer Hitparade. Und da war auch eine große Gedichtliste und wie ernst das zu nehmen war, also einfach diese und diese, also diese Gruppe von Gedichten, die würden zu denjenigen gehören, die man auswendig kennen sollte, aber das geprüft haben wir das natürlich nie.
Und wenn Lyrik vorkommt, die ja oft weniger einfach zugänglich ist als Prosa, dann geht es auch hier eher um eine kreative Annäherung.
Gedichte auswendig lernen ist eine Art, wir sind unterdessen in der Didaktik natürlich sehr breit geworden und machen noch ganz andere Dinge mit Gedichten. Wir schreiben sie um, wir schreiben sie neu. Also in der ganzen produktiven Didaktik, wo man dann wirklich auch an den Texten, also diese umschreibt und verändert und neu zusammensetzt. Dort hat hoffentlich die Vielfalt zugenommen. Jedenfalls in der Ausbildung machen wir das. Und auch wenn man so Literaturdidaktiken ansieht, gängige, moderne, ist das sehr breit.
Elisabeth Stuck von der Pädagogischen Hochschule Bern hat vor allem mit Jugendlichen zu tun, die eine höhere Schulbildung genießen und meist aus einem privilegierten Umfeld stammen. Aber selbst hier sind ideologische Grabenkämpfe um Schullektüre heute selten. Eher geht es darum, überhaupt eine differenzierte Lese- und Schreibfähigkeit zu entwickeln. Erst recht gilt das am anderen Ende des pädagogischen Spektrums. Hier wirkt der Schriftsteller Richard Reich, der zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren das Schreibprojekt Schulhausroman für Sekundarschulen entwickelt hat.
Schulhausroman ist eigentlich ein Wahrnehmungsprojekt, möchte ich sagen. Also es ist so, dass die Jugendlichen darauf trainiert werden, das zu tun, was Autoren auch tun, nämlich eine präzisere Wahrnehmung ihrer Umgebung in ihr selbst zu entwickeln über die Sprache. Also sie schauen zuerst hin, dann beschreiben sie das, dann erzählen sie davon.
Und Richard Reich hat ein genaues Bild davon, was die Jugendlichen aus einem eher bildungsfernen Umfeld lesen.
So viel ich sehe, lesen sie wenig bis nichts, was sie nicht müssen. Also sie lesen 20 Minuten Blick am Abend und sie lesen kilometerweise Texte, die ihnen via Facebook zugespielt werden.
Zwangslektüre war bei Jugendlichen noch nie beliebt, schon gar nicht bei denen, die sich mit dem Lesen und mit Büchern ohnehin schwer tun. Aber den Facebook-Dialogen, die diese Jugendlichen miteinander führen und die sie dann lesen, kann Richard Reich durchaus literarische Qualitäten abgewinnen.
Das ist natürlich eine Mischung zwischen endlos Gebrabbel, hey, wie geht's dir, was machst du herum, wieso kommst du nicht, und so weiter. Das sind so Minimalst-Stücke. Aber daneben gibt es wirklich auch Dialoge, die eigentlich auch nicht so viel anders sind als vielleicht die Schnitzlerstücke, die, wie man sich erinnert, ja auch immer mit 3 Punkten aufhören. Also da wird sehr viel ausgespart, da wird sehr viel angedeutet. Und wenn man sich da mal einliest, funktioniert das ganz ähnlich.
Laut Richard Reich geht es beim Schulhausroman vor allem um die Sensibilisierung für Sprache. Und das Lesen von Literatur, womöglich sogar anspruchsvoller Literatur, folgt dann bei diesen Jugendlichen vielleicht irgendwann mal oder auch nie. Macht auch nichts. Sicher, das klingt nach einem arg minimalistischen Anspruch. Aber dafür ist man nah dran an den heutigen Jugendlichen und ihren Bedürfnissen, die nun einmal stark von den neuen sozialen Medien geprägt sind. Die Emanzipation durch Literatur, wie man das früher einmal nannte, steht dabei nicht mehr im Vordergrund, sondern die Auseinandersetzung mit Sprache als Instrument der Wahrnehmung. Eine gehörige Portion Pragmatismus treffen wir bei unserem Streifzug auf der Suche nach heutigen Lektüretrends hier in Reflexe auf DRS2 auch in der Hauptstelle der Pestalozzi-Bibliothek in Zürich an. Sie ist eine der größten Stadtbibliotheken in der Schweiz mit 15 Filialen. Die Räume sind in den letzten Jahren renoviert worden. Sie wirken offen, hell und einladend. Da gibt es weder Muff noch Blaustrümpfigkeit. Im Eingangsbereich verlocken aktuelle Titel zum Zugreifen. Darunter sind auffällig viele Do-it-yourself-Bücher, Sachbücher, Krimis, Fantasy. Claudia Paul vom Börsenverein des Buchhandels wird hier aufs Schönste bestätigt. Auch beim Gang durch die Stockwerke voller Regale erweist sich das Angebot als attraktiv und up-to-date. DVDs, CDs, Zeitungen und Zeitschriften gehören längst dazu. Und im Gespräch mit Direktorin Johanna Siegrist und Chefbibliothekarin Astrid Liepelt fällt auf, dass sie die Benutzer der Bibliothek als Kundinnen und Kunden bezeichnen. Astrid Liepelt skizziert, was dieser Kundenkreis besonders mag.
Da sind die klassischen Bereiche Lebensgestaltung. Dort ist die Ausleihe eben sehr hoch. Aber auch Computerbücher sind natürlich sehr begehrt. Ein besonders großer Teil ist auch bei den Zeitschriften angesiedelt oder die Tageszeitungen, wo doch viel Publikum herkommt, um sie hier vor Ort zu lesen. Und man darf natürlich auch die schöne Literatur nicht vergessen, wie auch Vampirbücher, was gerade im Trend ist, und das wechselt auch ständig.
Was gelesen wird, das bestimmen heute in der Pestalozzi-Bibliothek die Ausleihziffern und die Trends, die man beim Einkauf genau beobachtet. Direktorin Johanna Siegrist.
Es gibt, glaube ich, keine Bibliothekarin oder Bibliothekar mehr, der so ganz mit ernster Stimme und Brille auf der Nasenspitze sagt, das ist aber kein Buch für Sie. Oder ein Runzeln in der Stirn, wenn ich etwas ausleihe, was vielleicht nicht dem guten Geschmack des Bibliothekars oder der Bibliothekarin passt.
Wie bei der schulischen Literaturvermittlung fördert man auch in der Pestalozzi-Bibliothek Zürich einen möglichst unverkrampften, offenen Zugang zum Gedruckten. Und Direktorin Johanna Siegrist sieht das positiv.
Ich sehe das aber eigentlich so, dass es auch eine Demokratisierung gibt, dass nicht irgendeine Elite, egal welche, eine Auswahl macht. Ich sehe die Aufgabe einer Bibliothek auch, die Befähigung von möglichst vielen oder möglichst allen wäre das Ziel, dass sie entscheiden können, was ist richtig gut, wo finde ich auch die richtige, für mich richtige, für meine Situation richtige Literatur oder Fachrat, Ratschlag und so weiter. Also es ist eigentlich eher dieser Bereich und von daher eben auch die Befähigung, das selbstständig machen zu können.
Ein Megatrend, der sich auch an den Regalen der Pestalozzi-Bibliothek ablesen lässt, heißt Fantasy. Johanna Siegrist sieht hier zwei Lektüre-Trends. Einerseits lesen gerade junge Leute im Internet oder in Gratiszeitungen immer mehr Häppchen und zugleich stürzen sie sich auf dicke Schmöker. Wie passt denn das zusammen?
Ich denke, das ist nicht von ungefähr. Ich lese Häppchen und wenn ich halt eben mal in das Lesevergnügen als Unterhaltung reingehe, ja genau, dann nehme ich einen dicken Wälzer.
Was wird heute gelesen? Um diese Frage geht es in der heutigen Folge unserer Reflexe-Serie auf DRS2 zum Thema Lesen in Zukunft. Und vom Megatrend Fantasy war schon mehrfach die Rede. Besonders sichtbar wird er in der Jugendliteratur. Und weil die Jugendlichen von heute die Erwachsenen von morgen sind, lohnt es sich hier, genauer hinzuschauen. Die Literaturkritikerin Christine Lötscher verfolgt den Trend zu Fantasy schon länger. Auslöser war zunächst Harry Potter. Aber Lötscher sieht noch weitere Gründe.
Also in der Forschung hat sich gezeigt, dass die Mediensozialisierung durch, also zunächst Kinderfernsehen, dann Kinderhörspiele und dann durch Computerspiele und erst dann eigentlich durch Texte, dass das Rezeptionsmodelle prägt. Also dass man dadurch auf ein Schema gepolt ist von ja, klassischen Abenteuergeschichten, auch vielleicht Märchen.
Blättert man aktuelle Verlagskataloge durch, fällt tatsächlich auf, dass die Computergames eine wichtige Rolle spielen. Tatsächlich wird für Bücher geworben, die an diese Games anknüpfen.
Dass die Verlage so sehr auf die Game-Strukturen springen, hat damit zu tun, dass ja die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen, die eigentlich gar nicht lesen wollen oder nicht so an Büchern interessiert sind, jetzt ganz stark im Vordergrund steht. Was wiederum, würde ich sagen, auf PISA zurückgeht.
Jugendliche wählen im Gegensatz zu Kindern ihre Lektüre meist selber. Und da die Verlage für die Fantasy-Schmöker zunehmend mit Facebook-Auftritten werben, stellt sich die Frage, wie stark heute solche Lektürevorlieben durch Social Media beeinflusst werden. Christine Lötscher relativiert den Eindruck, den die Verlagsprospekte erwecken.
Der Einfluss der Social Media, der ist schon nicht zu unterschätzen. Aber hier gibt's natürlich noch keine richtigen Studien. Ich schaue mir auch immer ein bisschen an, was wird da eigentlich, was schreiben die da in Facebook oder was schreiben sie für Fanfiction? Das ist auch ein sehr interessantes Feld. Und gleichzeitig muss man sehen, dass die, die da mitmachen, dass das vor allem Mädchen sind, die wirklich große Leserinnen sind. Also da, wenn man glaubt, man könne dadurch Nichtlesende zur Lektüre bekehren, täuscht man sich, glaube ich. Und was ich einfach gesehen habe, sehr oft bei Jugendlichen, ist, dass die Empfehlung der Freundin immer noch tausendmal mehr bedeutet als riesige Facebook-Auftritte. Und was ja auch noch gibt, sind so Trailers, die man sich auf YouTube anschauen kann. Das machen sie dann erst im Nachhinein. Aber wenn die Freundin sagt, lies Smaragdgrün von Kerstin Gier, dann wird das sofort gelesen.
Frühere Generationen Jugendlicher schmökerten in den Büchern von Sir Walter Scott oder Karl May. Aber diese Autoren holen heute keinen Teenager mehr hinter dem Ofen hervor.
Ja, ich teile den Eindruck und ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass diese Abenteuerhelden, wie sie Karl May zum Beispiel beschrieben hat, nicht mehr wirklich den Nerv der Zeit treffen und dass Fantasy-Romane wie Harry Potter oder meinetwegen auch die Biss-Reihe von Stephanie Meyer, dass die Helden und Heldinnen vor allem auch entwickeln, die viel stärker beim heutigen Lebensgefühl sind. Also eben Mädchen sind viel wichtiger, dass die natürlich die großen Leserinnen sind, schon immer waren, muss man auch sagen. Die Teamarbeit spielt eine wichtige Rolle. Also bei allen Fantasy-Romanen sind es Teams, die miteinander ans Ziel kommen und keine einsamen Helden, die irgendwo in der Wildnis ihr eigenes Reich aufbauen. Sie sind alle sehr sozial kompetent und arrangieren sich mit der Welt, wie sie ist. Und ich denke, das hat einen großen Reiz. Aber was ich mir vorstellen kann und was ich auch oft gesehen habe, ist, dass man über Rowling, die sich ja als bekennende Jane Austen und Dickens-Leserin auch darstellt, dass man dann eben so zu den Büchern kommt. Also ich denke, gute Fantasy-Romane sind ein sehr geeigneter Weg, um die große Literatur des 19. Jahrhunderts zu entdecken.
Der einsame Einzelheld, der sich durch eine widrige Welt kämpft, hat offenbar ausgedient. Jugendliche bevorzugen heute Fantasy-Titel, in denen man im Team arbeitet. Da stellt sich natürlich die Frage, ob diese Bücher eine aktuelle Ideologie transportieren, etwa die heute in der Berufswelt beliebte Vorstellung der Teamarbeit und der flachen Hierarchien.
Ja, das spiegelt sich absolut und das ist auch das unglaublich Spannende an der populären Literatur. Und Ende letzten Jahres ist ein Buch erschienen von Manuela Kalbermatten, das heißt, von jetzt an werden wir mitspielen. Und da untersucht sie genau diese Frage und zeigt eben, wie Abenteuerheldinnen, vor allem Mädchen, bei allen wilden Abenteuern, die sie erleben, eben doch als vorbildhafte, sozialkompetente Zeitgenossinnen eingeführt werden.
Blenden wir kurz zum Beginn dieser Sendung zurück. Claudia Paul, die Sprecherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, hatte neben dem Megatrend Fantasy auch den Megatrend Sachbuch erwähnt. Gilt der denn auch für den Bereich Jugendbuch? Jugendbuchexpertin Christine Lötscher bejaht dies, allerdings mit einer Einschränkung.
Ich fürchte, dass diese Bücher tatsächlich eher die Kinder aus gebildeten Milieus ansprechen. Was aber Tatsache ist, dass in den letzten Jahren auch durch neu gegründete Verlage wie Jacobi und Stewart zum Beispiel, aber es machen auch sehr viele andere altgediente Verlage, dass das Sachbuch einen richtigen Boom eigentlich erlebt. Und zwar nicht nur in Sachen möglichst guter Vermarktbarkeit, sondern wirklich auch qualitativ. Also es gibt jetzt sehr schöne Sachbücher, die erzählend sind, die gut geschrieben sind, die auch Aspekte und Themen aufgreifen, die jetzt nicht gerade so vor der Haustür liegen. Also zum Beispiel ein neues bei Fischer behandelt das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Da geht es auch um Wolfskinder, also dieser Mythos der Wolfskinder, die im Wald aufwachsen, von Wölfen aufgezogen werden. Gibt es das wirklich oder ist das ein Mythos? Und dort wird dann auch Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft verbunden und sehr gut vermittelt. Also ich denke, da liegt ein großes Potenzial. Nur eben, das ist für gute Leserinnen und Leser und für sehr interessierte Jugendliche.
Das Fazit unserer Recherche ist klar. Der Siegeszug der Fantasy-Romane ist unaufhaltsam, ebenso wie jener der Bestsellerlisten. Aber mindestens ebenso wichtig, es wird querbeet gelesen. Die pädagogischen Zeigefinger sind ebenso verschwunden wie die Imperative von Starkritikern. Gelesen werden Häppchen ebenso wie Schmöker. Gelesen wird also alles, wenn auch nicht von allen. Und die Sorge, dass nicht mehr gelesen werde, wischt zum Schluss Richard Reich vom Tisch, Schriftsteller und Leiter des Projekts Schulhausroman.
Nein, das ist ein totaler Blödsinn. Es wird wahrscheinlich so viel gelesen wie noch nie und so viel geschrieben wie noch nie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.